Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Im Freien Lokalrundfunk Köln begrüßt Sie der Verein Blende und Kunst. Am Mikrofon Siegfried Saarberg. Vom 17. Mai bis zum 16. Juni diesen Jahres veranstaltet Blinde und Kunst im Berufsverband Bildender Künstler im Stapelhaus Frankenwerft 35 hier in Köln seine Ausstellung Art Blind. In dieser Ausstellung präsentieren sich blinde und sehbehinderte Künstler auf internationalem Niveau. Aus diesem Grund und zur Vorbereitung sendet Blinde und Kunst Berichte von Ausstellungen, die sich um ein ähnliches Thema drehen. Der heutige Bericht hat den Titel Vom Unsichtbaren. Er geht zurück auf einen Besuch der gleichnamigen Ausstellung im Oktober letzten Jahres. Diese Ausstellung, die vom Berufsverband Bildender Künstler in Darmstadt zusammen mit dem Blindenbund in Hessen veranstaltet wurde, ist zurzeit zu hören, zu betasten und auch anzusehen in Frankfurt in der Galerie Eulengasse. Starten wir jetzt aber direkt hinein in den Besuch in Darmstadt im Oktober. So, ich befinde mich jetzt hier in Darmstadt im Justus-Liebig-Haus in der Kommunalen Galerie und hier findet eine Ausstellung statt vom Unsichtbaren. Und ich habe einige Künstlerinnen um mich herum versammelt und ich gebe zuerst das Mikrofon über an Frau Schneidewind, und die uns ein bisschen was über die Konzeption der Ausstellung, über die Grundidee erzählen wird und wie es sich entwickelt hat.
Die Ausstellung hat sich entwickelt aus einem Kontakt mit dem Blindenbund in Hessen und dem Berufsverband Bildender Künstler in Darmstadt. Es fanden Gespräche statt, was wir miteinander tun könnten, und es wurde gemeinsam das Konzept entwickelt, ein Kunstprojekt soll entstehen. Es haben sich dann Künstler zusammengefunden, die Interesse hatten, mit blinden und sehbehinderten Menschen zusammenzuarbeiten, Kunstwerke noch unbekannter Art, noch unsichtbarer Art entstehen zu lassen. Und über 2 Jahre trafen wir uns dann regelmäßig in kleinen Gruppen, 2 oder 1 Künstler und 1 blinder oder sehbehinderter Mensch, und auch sehr häufig in der großen Gruppe, um unsere vielfältigen Erfahrungen auszutauschen.
Woher haben Sie die blinden und sehbehinderten Mitwirkenden bekommen?
Die Menschen wurden angeschrieben und antelefoniert mit der Frage von eben der Anna Kurt-Pozanis, der Leiterin des Blindenbundes in Frankfurt, und wurden eben motiviert, sich doch einzulassen auf so etwas Abenteuerliches wie eben die Arbeit mit einem Künstler oder einer Künstlerin.
Da frage ich mich, was abenteuerlicher ist, die Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern oder die Arbeit mit Blinden und Sehbehinderten? Da gab es doch bestimmt auch Erwartungen, die man so im ersten Moment hatte, und dann Erfahrungen, die dann diese Erwartungen irgendwie entweder zum Teil bestätigt haben oder zum Teil eben auch nicht bestätigt haben. Gibt es da bestimmte markante Veränderungen so in Ihrer Haltung gegenüber dem ganzen Projekt oder gegenüber blinden Menschen oder der Kunst vielleicht auch?
Das ist eine ganz große Bandbreite, die da entstanden ist. Kann ich gar nicht alles aufzählen. Und ich denke, jeder Einzelne, den Sie in dem Projekt ansprechen würden, würde da eine andere Geschichte zu erzählen haben. Ja, mir ging es so, dass mich besonders angerührt hat, unseren blinden Projektteilnehmer malen zu sehen. Wir haben Wanderbilder gemalt, das heißt ein zunächst leeres Blatt von einem zum anderen gereicht. Und Stefan hat dann nicht einfach aus der Schulter heraus etwas draufgesetzt, sondern war genauso nach innen lauschend wie wir beiden Künstlerinnen. Unsere Ausstellung heißt ja auch Vom Unsichtbaren. Wir haben alle, glaube ich, in unterschiedlicher Weise gespürt, dass dieses Unsichtbare, vielleicht nicht mit Worten zu benennende, uns verbindet. Und dass wir in unserem Tun, was wir hier gemeinsam jetzt als Ergebnisse auch sehen können, dass wir in unserem Tun so verbunden waren und uns miteinander immer mehr verbündet haben.
Ja, dann gebe ich vielleicht das Mikrofon weiter an die Frau Schulte. Ja, also wenn Sie einfach Ihren persönlichen Eindruck und so das, was bei Ihnen so ganz wichtig war, wichtige Erfahrung, was bei Ihnen hängen geblieben ist, vielleicht mal so kurz zusammenfassen können.
Sehr gerne, denn das war eine sehr lehrreiche Zeit, die hoffentlich nicht zu Ende ist, denn wir hoffen, dass wir den Kontakt aufrechterhalten können. Wir haben zuerst mal gelernt, wie man mit Sehbehinderten oder Blinden umgeht. Viele von uns hatten noch nie Kontakt mit einem Blinden und mussten erst mal lernen, hoppla, du brauchst ja gar nicht so behutsam sein, du musst nicht bemuttern, du musst nicht versuchen, dauernd hilfreich zu sein. Das lehnten die auch ab, sondern sagten, hier, wir brauchen das nicht. Wenn wir Hilfe brauchen, sagen wir das. Das war die erste ganz große Lehre, die wir von unseren blinden Mitstreitern gelernt haben. Das andere war die Bewunderung für diese Leute, die so lebenstüchtig und lebensstark sind und diese Behinderung überhaupt nicht mehr als Behinderung erkennen, sondern die haben sich damit komplett abgefunden und machen jetzt ein reiches und umfangreiches Leben daraus. Das war die nächste Sache, die uns sehr beeindruckt hat. Und so kamen lauter persönliche Erfahrungen dazu, sodass das Projekt eigentlich deswegen so gut war, dass jetzt die Ergebnisse phänomenal geworden sind. Dafür sind wir natürlich dankbar, aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war, unsere Grenzen ein bisschen auszubreiten und eine Welt kennenzulernen, die wir überhaupt nicht kannten bis dahin. Zumindest die meisten von uns.
Martina hat es gleich gesagt, Andrea und sogar der Tochter von Sabine war das von Anfang an klar. Jens, Marco und Olli brauchst du gar nicht erst zu fragen. Alle sind sich einig, nur keiner traute sich dir zu sagen. Dein Freund ist doof, er ist der allerletzte Heuler. Dein Freund ist doof, alle zerreißen sich die Mäuler. Martina sagt, er hat einen Minderwertigkeitskomplex, den er nach außen kompensieren muss. Martina sagt, Sex ist nicht alles, es gibt auch noch ein Leben nach dem Sex. Ist nicht alles andere ebenso bedeutsam wie es Sex ist. Nicht alles sehen das so, auch du siehst das, was Sex ist nicht. Alles andere zählt genauso viel. Man muss kein Philosoph sein, um zu wissen, Sex ist nicht alles und dein Freund ist doof. Wenn dein Freund in die Kneipe kommt, hast du nie gesehen, wie Jens, Marc und Olli dann die Augen verdrehen. Martina sagt, es reicht schon, seinen Namen zu erwähnen, damit einer nach dem anderen anfängt. Peinlich. Wie du seine Pointen retten willst, wie du versuchst, die Wogen zu glätten. Der redet nur von sich. Sag mal, merkst du das nicht? Sex ist nicht alles. Es gibt auch noch ein Leben nach dem Sex. Ist nicht alles andere ebenso bedeutsam, wie es Sex ist. Nicht alles sehen das so, auch du siehst das, was Sex ist nicht. Alles andere zählt genauso viel. Man muss kein Philosoph sein, um zu wissen, Sex ist nicht alles und dein Freund ist doof.
In insgesamt 9 Tandems oder Dreiergruppen, bestehend aus einer sehenden Künstlerin oder einem sehenden Künstler und mindestens einer sehbehinderten oder blinden Mitwirkenden, die sich vorher nicht künstlerisch oder kaum künstlerisch betätigt hat, wurden Installationen, Objekte, Gemälde, Zeichnungen, Videos und Klangobjekte erstellt. Einer der sehbehinderten Teilnehmer war Wolfgang Lohnes. Er hat zusammen mit der sehenden Künstlerin Juliane Jäger einige interessante Objekte zur Ausstellung beigetragen.
Ich habe dann auch aktiv mitgearbeitet, habe auch was zugesägt und irgendwelche Sachen dazu auch gemacht. Als behindert fühle ich mich schon. Also ich habe andere Techniken, wie ich was mache, wie ich was angehe, wie ich was gestalte, wie ich mein Leben lebe, den Alltag gestalte. Also ich würde es so nicht als behindert, aber ich bin Behinderter oder so würde ich es nicht ausdrücken, aber ich bin schon eingeschränkt. Ja? Ich lebe das anders, ich mache es anders. Ich benutze die Hände mehr, ich kann halt meine Augen auch noch gut einsetzen, aber ich habe so eine Mischung oder so vielleicht.
Wenn Sie einfach jetzt von der Kunst erzählen, also welche Techniken, Strategien haben Sie, Kunst zu machen? Und hat sich das jetzt dann durch die Ausstellung oder die Arbeit für die Ausstellung verändert, weiterentwickelt? Wie würden Sie das sehen?
Ja, ich schreinere so ein bisschen und habe dann versucht, so Details irgendwie einzubauen, dass es das, was schön wird. Ja? Und habe mir immer auch vorher schon irgendwo Anregungen gesucht, um meine Fähigkeiten, die ich habe, irgendwie, ich habe das nicht so als künstlerisch betrachtet, Aber jetzt durch die Arbeit hier in dem Projekt habe ich eigentlich schon Sachen mitgekriegt, wo ich gedacht habe, da müsstest du eigentlich nochmal genauer hingucken, was ausprobieren, mich ausprobieren. Also da haben sie schon andere Ebenen, sag ich mal, geöffnet. Also so, wo ich einfach Interesse habe, einfach was anderes nochmal anzugucken und auszuprobieren. Da bin ich sehr angeregt worden. Und dann auch die Reaktion der Leute drumherum, wie fassen die das auf, warum mache ich das so? Und wie denken die da drüber? Und einfach so der Austausch, das war für mich eigentlich, ja, eine schöne Erfahrung.
Wir haben das Thema Messen und Maßnehmen, die Maße. Aha. Aber hier fange ich schon mal gleich an mit Taktilos.
Okay, also das ist so.
Also, das richtig so zum Anfassen. Zum Fühlen.
Wir können nicht. Ein Herz ist drauf
gemacht. Sagen, ja, was. Genau.
Also, das ist nicht so schwer.
Das ist, nee, das nein.
Ist das stärkste Teil.
Naja, das sind jetzt eigentlich.
So Sandpapier da drum.
Ja, oder? Das sind für mich eigentlich, diese Dinge waren für mich, weil ich bin ja sonst Malerin auch, das ist einfach, für, der Reiz soll es sein. Nur der Reiz zum Anfassen.
Ein Stoff mit runden Plaketten oder was ist das?
Drei Blindenpunkte.
Oh mein Gott.
Halt taktilos. Aber es ist auch farblich. Reizvoll, auch witzig, dass auch die Sehenden sehr gerne anfassen.
Das
ist zum Thema Maßnehmen auch nochmal das menschliche Maß, aber in diesem Fall ist ein Bekleidungsstück ein Musterbogen von einem Damenkleid. Und das habe ich übertragen auf eine MDF-Platte. Und der Wolfgang Lohnes, der sehr gerne mit Säge umgeht, der hat das ausgesägt. Und ich habe das dann sehr schön gelb, als gelber Schnitt, damit das attraktiv und interessant an der Wand hängt. Verfremdet eigentlich. Die Mittelnähte, die kann man fühlen wieder. Mhm. Das ist immer die Mittelnaht. Also jemand, der zum Beispiel näht, der würde auch erkennen können, das ist ein Rock, ja. Oder das ist der Gürtel, ja. Also braucht man vielleicht ein bisschen Erfahrung in der Schneiderei. Aber auch das gibt es ja bei Menschen, die nicht sehen. Ich habe ja kennengelernt auch Frauen, die zum Beispiel nähen oder mit Farben oder mit Mustern sich beschäftigen. Die Idee von Wolfgang und mir war eigentlich auch, dass wir versuchen, eine Schneiderstube eben aufzumachen. Und tatsächlich nach so einem einfachen Schnitt hätten wir gerne auch Menschen vermessen selbst, ja. Und dann eben zum Beispiel einen einfachen Kimono oder sowas, dass man das anfertigt mit Glättband. Aber die Möglichkeiten hatten wir hier nicht, ja? Sodass man wirklich dann eine Aktion auch draus machen kann. Ja. Zu mehr Maßnehmen haben wir auch da drüben an der Wand noch die Elle. Die Elle als Maß. Und da hat der Wolfgang herausgefunden, dass es ganz viele, ich höre sie mal hin, dass es viele verschiedene Ellen gibt. Das ist alles angeblich eine Elle. Vielleicht übernimmst du das mal, Wolfgang, und erklärst das.
Ja. Hier an der Wand die verschiedenen Ellen, und die sind unterschiedlich lang. Weil eben die einzelnen, ich habe da eine Aufstellung gefunden, jeder Fürst hatte seine eigene Elle. Ja, und das Interessante, diese beiden, zum Beispiel, das ist eine badische und eine württembergische Nachbarprovinzen, Nachbarfürstentümer. Und da hat jeder sein eigenes Maß festgelegt, um sich abzuheben. Oder das wird dann irgendwann vereinheitlicht. Also gibt es ganz unterschiedliche.
Boah, das ist ja eine Riesenelle hier.
Ich habe jetzt eine deutsche Ellen rausgesucht und nur ein paar. Es gibt auch welche, die sind 1,5 Meter lang. Also, also der Ellenbogen, an dem es ursprünglich vielleicht mal orientiert war, stimmt das überhaupt nicht. Also kein Mensch hat so eine Elle oder so. Die sind alle länger. Also.
Dieser Ellenbogen.
An Kirchen oder Rathäusern wird das festgelegt.
Deine Zähne werden geputzt. Hä? Guck mal, wie du deine Bürste wieder falsch benutzt. Das ist falsch, das ist horizontal. Du nimmst morgens Elmex und abends Aronal. Bist du blöd? Ey, sag mal, wie kann man dir nur so blöd sein? Ehrlich, guck mal, Mutter Natur schenkt dir deine Zähne im Leben nur einmal. Echt? Die sind ein wertvolles Kapital, das du faul und dumm vergeigst. Und weil du sowieso zur Parodontose neigst, hältst du lieber feige deinen Mund und schweigst zu allem Übel. Anstatt dass du mal Zähne zeigst. In deinen Zahnfleischtaschen sammelt sich ein braunes Sekret, das vor sich hingammelt. Jedes Wort von dir riecht faul und abgestanden. Baby, du stinkst aus dem Maul. Wenn du deine Zähne mit der Toothbrush scratchst, du so, dass du das zarte Zahnfleisch nicht verlässt. Zähne, denn wenn eines gewiss ist, ist es, dass man so eine Zähne
hast du keine Bill. Zähne, wenn du Äpfel isst. Du brauchst deine Zähne, wenn du Birnen isst. Du brauchst deine Zähne, wenn du Erdbeeren isst. Du brauchst deine Zähne, wenn du sprichst, weil du dir sonst bei den Konsonanten einen abbrichst. Du brauchst ein gutes Gewiss im Showbiz. Was wäre Prince ohne Zähne? Dibbe dibbe dib kip. You pack me, motherfucker.
Nun erhalten wir wieder eine kleine Führung durch die Ausstellung vom Unsichtbaren. Frau Schneidewind führt uns durch einige Installationen, in der Tuschezeichnungen im Tandem mit dem blinden Autoren Stefan Wilhelm erzeugt wurden. Danach berichtet uns eben jener Autor Stefan Wilhelm über seine Perspektive auf die gemeinsame Arbeit.
Diese Fahnen, die hier hängen, das sind 6, auf dieser Seite 3, auf der anderen, sind entstanden in unserer Arbeit mit Eva Leitschuh und der Stefan Wilhelm und ich. Man hört vielleicht, dass es feines japanisches Seidenpapier ist. Und auf diesem Seidenpapier haben wir Tuschespuren entstehen lassen aus einer Haltung der Versunkenheit, der Sammlung heraus, haben erst viele Übungsblätter im Atelier entstehen lassen und schließlich ist auf jeder Fahne ein Thema zu sehen. Und ganz, ganz fein kann man es vielleicht auch spüren, an welcher Stelle Papier ist und wo Tusche ist, hier an so einer rauen Stelle. Es sind Themen wie Anfang oder diese Fahne hier daneben in der Mitte, die hat Stefan Wilhelm gestaltet, die heißt Das rechte Wort finden. Er selber schreibt und veröffentlicht auch und von daher ist das für ihn natürlich etwas Wesentliches, als Dichter, als schreibender Mensch, das rechte Wort zu suchen und schließlich zu finden. Das, was hier entstanden ist, haben dann wir beiden Künstlerinnen mit A und O bewundert und sowohl bei dieser Spur als auch bei den anderen farbigen Bildern, die entstanden sind, Stefan fragte, ja, was sieht man denn da? Viele Bildbeschreibungen sind also in unserer Zusammenarbeit entstanden. Bildbeschreibungen der besonderen Art, nämlich natürlich nicht einfach nur schwarzer Bogen, Dreieck, 5 Punkte und nochmal 3 Gramm Tusche dazu, sondern was ist zu erleben auf diesem Bild? Warum wirkt es so fließend und inspirierend? Was für ein Geschehen könnte sich da abspielen? Diese Bildgeschichten haben wir zum Teil dann wieder aufgeschrieben und weiterentwickelt als Tuschespuren. Und da kann man hier an diesem vielleicht ein bisschen Farbschichten spüren. Wir haben mit Kreiden, mit Melkfett und Stiften gearbeitet. Und wie ich vorhin schon sagte, hat auch der Stefan Wilhelm genauso wie wir Künstlerinnen sehr lauschend, langsam in Ruhe dieses ganze Werk dann jeweils entstehen lassen. Hinter uns jetzt steht schon jemand und hat beide Hände im Wörterregen. Da können wir hier durch diese Enge mal gehen, einfach ein bisschen schmal, das wird aber dann weiter. Und dann kommen wir zu einem Regenschirm. Und unter dem Regenschirm hängt ein ganzer Regen von Wörtern, geschrieben in unterschiedlicher Weise und auch in Brailleschrift. Die hat der Stefan Wilhelm geschrieben. Das sind Geschichten und Gedichte von uns. Außerdem eben mitgeschriebenes vom Tonband. Vielleicht können Sie etwas entziffern.
In kalter Klarheit leuchten nun die Tage.
Ja, da ist mit Kreiden draufgeschrieben. Ja. Das Blatt biegt sich im Grün. Ich denke, schön. Und winke zurück. Der Rasenmäher singt so monoton im Nebel. Autsch, mein Ohr.
Also wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir hatten ja zum Teil geschrieben und zum Teil auch jetzt mit Bildern gearbeitet. Ein Linolschnitt hatten wir auch mal angefertigt. Der Austausch ging so vonstatten, dass wir die Bilder uns dann beschrieben haben. Also schon mal vorher beim Herstellen der Bilder, beim Malen, hat zum Teil jeder einzeln für sich gearbeitet oder wir hatten Wanderbilder. Das heißt, sie ging reihum, jeder hat einen Teil dazu beigetragen und dann wurde das ein Gesamtbild. War für mich natürlich besonders interessant, weil ich ja nicht wusste, was die anderen beiden schon da drauf gemalt hatten. Am Schluss haben wir das beschrieben. Das war dann auch wieder ganz interessant, weil jeder sieht ja was anderes. Wir haben dann da auch experimentiert, haben es einfach mal umgedreht, das Bild, dann war es wieder was anderes.
Diese Sammelbilder würden mich mal interessieren. Da haben Sie zu dritt drauf gemalt?
Ja.
Das waren Sie als Blinder und 2 Sehende. Und das heißt, dann haben Ihnen die sehenden Künstlerinnen beschrieben, was die beiden gemalt haben und Sie haben beschrieben, was Sie selbst gemalt haben oder was Sie selber damit verbunden haben oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja. zum Teil, weil wir auch mit verschiedenen Materialien gearbeitet haben, Wachsstiften oder Kreidestiften und auch mit Farbe direkt. Und das hinterlässt ja auf dem Papier auch unterschiedliche Spuren. Insofern konnte ich mir dann schon mal auch einen Überblick verschaffen, wo ist was. Also ich habe natürlich dann eben nur die Wachs- oder Kreideflecken gefunden oder Farbe, wenn es irgendwie das Papier dann aufgequollen hat oder aufgetragen hat. Da habe ich mir ungefähr ein Bild machen können, aber das meiste war natürlich dann im Kopf entstanden. Und dann haben wir uns ausgetauscht darüber. Jeder hat gesagt, was er auf dem Bild jetzt sieht.
Ja, mich würde ja einfach interessieren, wie Sie das als Blinder gemacht haben, dieses Malen, wie Sie das technisch gemacht haben, welche Methode oder welche Strategie Sie da angewendet haben und was das für Sie bedeutet, halt in der Wahrnehmung oder in der kognitiven Verarbeitung.
Also rein vom Praktischen her habe ich, genau wie die anderen beiden auch, also wir haben alle drei mit denselben Materialien gearbeitet, eben mit Wachsstiften oder Buntstiften oder Kreidestiften, ja, oder mit Tusche hatten wir ja auch gearbeitet, also Tuschespuren haben wir da gemacht. Bei den Tuschespuren, da war es halt ganz einfach, da hat man den Pinsel drauf gesetzt und eine Spur hinterlassen auf dem Papier. Also das ist eine japanische Technik, das geht eigentlich ganz intuitiv vor sich. Man lässt den Pinsel einfach wandern, sozusagen.
Und dann kann man dann nachher fühlen, wo der Pinsel hergegangen ist, oder kann man das nicht fühlen?
Ja. Ah, ja. Doch, das kann man fühlen, ja. Weil das ist auch ein spezielles Papier, was dafür verwendet wird. Man kann dann das schon ungefähr nachvollziehen. Also ganz dünne Spuren natürlich dann nicht, ist schon schwieriger. Aber im Großen und Ganzen kann man das schon ungefähr nachvollziehen. Ja, und bei den anderen Stiften, also ich spüre halt dann, wo etwas ist, ungefähr. Kann natürlich jetzt nur schwer Formen erkennen oder jetzt, ob es Gestalten sind oder einfach nur Linien. Und also ich musste dann eben das rein intuitiv machen.
Mhm. Und also das bezieht sich dann so ein bisschen auch auf das Bild oder die Gestalt, die sich dann bei Ihnen im Kopf zusammensetzt. Kann man da was zu sagen? Wie funktioniert das?
Es ist natürlich nicht möglich, jetzt zu erkennen, was die anderen beiden draufgemalt haben. Und was bei mir im Kopf dann entsteht, das muss nicht unbedingt die Realität sein. Man kann dann seine Fantasie auch freien Lauf lassen und versuchen, im Austausch, im ungefähr erahnen, was könnten die beiden jetzt da drauf gemalt haben? Wie könnte das aussehen? Das Bild, was bei mir im Kopf entsteht, das ist nicht unbedingt das, was auf dem Papier ist.
Anna Kurt-Bozanis hat vom Hessischen Blindenbund die Ausstellung mit angeregt und begleitet. Sie berichtet nun in einem Telefoninterview über ihre Erfahrungen mit dem Konzept und ihre Zusammenarbeit mit der sehenden Künstlerin Traudi Schulte, die dann nachher auch ihre Perspektive auf diese Zusammenarbeit in einer kleinen Führung durch gemeinsam entstandene Werke schildert.
Man muss sich vorstellen, zunächst mal haben wir erstmal mit allen Künstlern zusammen einige Projekte gemacht. Zum Beispiel waren wir im Dialogmuseum in Frankfurt. Da ging es darum, dass die Künstler eben genau das, was sie sich überhaupt nicht vorstellen können, einmal erleben, nichts zu sehen. Dialogmuseum in Frankfurt, das ist eine 90-minütige Führung gewesen mit dem Ende in einer kleinen Bar, wo man dann halt auch was zu trinken bekommt und selber bezahlen muss und so. Dann haben wir noch so eine Sache gemacht, wir frühstücken mal unter der Augenbinde. Das haben wir mit der Rehabilitationsfachfrau aus Frankfurt zusammen gemacht. Also die hat dann noch erstens mal geholfen, zweitens mal Tipps gegeben, wie die Leute das am besten machen. War dann auch dabei, einfach zur Sicherheit. Und wir haben die Leute halt dann einfach unter der Augenbinde mal miteinander frühstücken lassen, was also wirklich ein super Erlebnis war.
Das hat Frau Kurt-Pozanis, da hatte ich ihr einfach mal einen Klumpen Ton in die Hand gegeben und gesagt, mach irgendwas und ich gehe mit Holz drauf ein. Und sie hat diesen wirklich traumhaft schönen Kopf gemacht. Ja, sie war selber total euphorisch. So, und weil der Kopf dem Literaturkritiker Reich Ranitzky ein wenig ähnelt, als wie eine Karikatur, gell? Das sagen Sie auch. Ich habe das sofort gesagt, mein Mann kam dazu und ich habe gesagt, guck mal, wem sieht es ähnlich? Und er sagte, Reich Ranitzky. Und daraufhin habe ich beschlossen, als Sockel mache ich so einen Bücherwurm und das ist der Kopf von dem Bücherwurm. Ja, okay. ganz grob, es sollte auf keinen Fall die Schau stehlen von dem Kopf. Das sollte ihn nur noch
unter. Ja, das ist auch eine ganz schöne Ergänzung, gerade durch den Kontrast im Material.
Ja, das ist Zwetschge und ist in sich so dunkelrot. Hm. Also eine wunderbare Farbe. Und der Kopf, der Ton war grau. Hm. Was ich nicht wusste, der brennt sich weiß. Hm. Das heißt, dieser Kontrast ist enorm.
Ganz toll. Hm.
Und das ist mein Lieblingsstück. Ja. Annas Lieblinge ist das nächste. So, hier ist eine Gruppe, ganz rudimentär, Aststücke.
Ja,
und ein Kopf, ja, das sind 7 Figuren. Die Figuren lassen sich bewegen und die Köpfe und lassen sich auch heben, senken, drehen, so dass man eine Gruppendynamik herstellen kann.
Man kann die ja vertauschen,
und,
oder?
Ja, man kann die beliebig vertauschen.
Und das ist doch so eine Art Baumstumpf, der da hochragt, ne?
Also ja, hier. Ja. Und der hier, wenn Sie mal runterfassen, der hat so einen schönen Bierbauch. Deswegen hat der den bayerischen Kopf hier gehabt.
Den bayerischen?
Ja, für mich ist das ein bayerischer Kopf. Also, ja, fühlen Sie mal.
Frage mal, wer ich bin. Jetzt halt ich fest, ich bin genau der die nachts nicht schlafen lässt. Ich red zu dir bloß, weil ich so hundsgemein bin. Ich bin der neue Lava von deiner
Frau. Die Frau Schulte hat ja Figuren erarbeitet, richtig Skulpturen. Die waren für mich völlig klar. Das konnte ich sofort erkennen, was es ist und damit auch spielen. Das eine ist ja so eine Figurengruppe gewesen, wo man wirklich auch die Köpfe drehen konnte und die Leute irgendwie so sich anschauen lassen konnte oder solche Sachen. Das fand ich, also das war sehr konkret dann wiederum für mich. Da konnte ich richtig mit arbeiten. Frau Schulte hatte bei dieser Figurengruppe eine Figur am Anfang gemacht, die steht da gar nicht dabei. Was ich jetzt im Nachhinein sogar, glaube ich, selber schade finde, oder die ist nie ganz fertiggestellt worden. Da hatte sie die Rinde komplett abgemacht. Und ich sage, das finde ich total langweilig. Ich stand in der Werkstatt und sage, hier, das ist doch blöd, wenn das nur so glatt ist. Und es ist viel spannender, also die anderen noch nicht fertigen standen direkt daneben und ich sagte, das ist viel spannender, ich kann hier viel mehr rausfühlen und viel mehr suchen an so einer Figur und an Kleinigkeiten in der Rinde fühlen. Das finde ich viel, viel spannender, als wenn ich da eine ganz glatte, handschmeichlerische Figur habe. Und das war mit Sicherheit ausschlaggebend, dass sie dann hinterher so geworden sind, wie sie sind.
Bis sie die Augen verdreht und du erzählst ihr inzwischen, wie schlecht es dir geht. Ja, müssen wir uns wegstecken, Bursche. Siehst doch endlich, ja, das musst wegstecken, Bursche. Deine Zeiten sind vorbei. Wegstecken, Bursche, mit ein bisschen Fantasie, was du da Freundin liebt an anderen. Und das bin ich.
Die sehende Künstlerin Ulrike Rothamel beteiligt uns nun an einem Dialog zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren, der in der Ausstellung vom Unsichtbaren thematisiert wird. Dabei zeigt es sich, dass das Sichtbare und das Unsichtbare keinesfalls Gegensätze sind, denn das Unsichtbare liegt dem Sichtbaren zugrunde, geht ihm voraus. Denn das in den visuellen Künsten, also der Malerei, der Zeichnung, sichtbar Gemachte ist eine Sichtbarmachung des zunächst Unsichtbaren. Genauso verhält es sich mit dem Tastbaren, das durch Kunst allererst tastbar gemacht wird. Sichtbares und Tastbares sind also nicht von Natur aus so, wie unsere Gesellschaft uns oft glauben machen möchte. Der Sichtbarmachung und der Tastbarmachung liegen soziale Lernprozesse zugrunde.
Mein Name ist Ulrike Rothamel. Ich bin eigentlich ganz klassisch Malerin. Das heißt, ich arbeite vollkommen zweidimensional. Also meine Partnerin und ich, wir haben also sehr lange erstmal überlegt, was wir überhaupt für ein Thema machen können. Oder relativ lange, haben auch verschiedene Ideen wieder verworfen und sind dann als Grundidee auf die Idee gekommen, das Thema, ich kann nicht ohne dich, du kannst nicht ohne mich, zu verfolgen. Und zwar aus folgendem Grund oder die allererste Idee war eigentlich eine gegenläufige Idee. Wir hatten die Idee, dass wir gesagt haben, wir machen Doppelbilder. Also es steht auf dem Bild in Brailleschrift etwas drauf, was also jetzt einfach mal ins Unreine gesprochen, irgendein unschöner Spruch ist. Und es ist aber irgendein niedliches Bild obendrauf gemalt. Das heißt, der Blinde nimmt etwas ganz anderes wahr als der Sehende.
Ein Zecke, Parasit, also das müsste man jetzt...
Ich kann nicht ohne dich, du kannst nicht ohne mich. Ich als Sehender kann auch nur einen Teil des Bildes wahrnehmen. Man muss sich zusammentun, um das Bild in seiner Gänze zu verstehen. Sie nehmen etwas wahr, ich nehme etwas wahr. Also es ist zu sehen, es sind eigentlich nur die Beine jeweils zu sehen und dieses hockende kleine Kind. Mhm. Im Hintergrund laufen schemenhaft Menschen vorbei, die auch wirklich nur auf zwei Farben reduziert sind. Die kann man kaum erkennen. Und ansonsten sind die Beine von einem Mädchen, hat ein weißes wehendes Kleid anzusehen, was herbeigesprungen kommt zu dem Kind. Und das Kind hockt auf der rechten Seite und spielt mit den Murmeln. Und unten steht noch ein Satz, denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Das ist Brecht, genau. Und auf das Mädchen ist diejenige, die im Prinzip fragt, wer bist du? Und das Kind sagt, ich bin. Ja, und die im Hintergrund stehen, sind die, die dann doch eher diese etwas unschöneren Ausdrücke haben. Als Maler ist es ja so, ich nehme mir ein dreidimensionales Vorbild und reduziere das auf zwei Dimensionen, sonst könnte ich es ja nicht malen. Das heißt, ich vereinfache oder versuche mit Farbflächen das darzustellen, was in der Realität dreidimensional ist. Also eine Nase ist natürlich bei meinen Bildern eigentlich keine Nase mehr, sondern es besteht aus hellen und dunklen Flächen. Und unser Gehirn nimmt es aber optisch als Nase wahr oder sieht es wieder praktisch rausstehen oder Schatten zurückspringen. Und in relativ vielen Gesprächen mit meiner Partnerin haben wir festgestellt, dass sie sich das nur eingeschränkt vorstellen kann. Also ihr war das theoretisch alles klar, aber wie das wirklich funktioniert, war dann doch wieder nicht so ganz 100% sicher, ja. Also, weil sie es halt noch nie gesehen hatte, ja. Und ich habe jetzt versucht und gedacht, vielleicht kann man das einfach mal darstellen. Und vielleicht kann sie das auch lesen, was ich darstelle. Und ich habe dann angefangen, einfach Gesichter zu nehmen. Also, was sie da tasten, sind Gesichter. Ganz grob vereinfacht, ist nur noch 3 beziehungsweise 4 Farbwerte. Die wirklich nur noch flächig dargestellt sind. Ja, wie gesagt, also 4 Farbwerte sind's. Die habe ich versucht, diese Farbwerte einfach auszusägen und farbig wieder anzulegen. Das heißt, ich als Sehender kann, wenn ich weit genug weggehe, wieder ein Gesicht erkennen. Nicht mit allen Details, aber so als Schemen. Dann haben wir uns überlegt, jetzt probieren wir mal, wir haben es also immer wieder ausprobiert, sie hat also relativ oft tasten dürfen, was sie fühlen kann. Und sie hat sich am Anfang sehr schwer getan, je öfter sie gefühlt hat, desto besser ging es auch vom Verständnis her. Es ist, also stellte sich wirklich als schwierig heraus, ja, und wir haben uns dann aber überlegt, warum ist das denn so? Und wieso kann der Sehende etwas, was ja auch sehr abstrakt ist, doch erkennen? Und sind dann irgendwann auf den Gedanken gekommen, das liegt einfach daran, dass die Sehenden so ein Repertoire davon haben. Die haben das schon oft gesehen, das Gehirn hat das irgendwie abgespeichert und weiß einfach die Zusammenhänge und setzt es dann wieder zu einem Bild zusammen. Und die Frage, die sich uns dann wirklich gestellt hat und was uns dann also auch schon ziemlich nachhaltig beschäftigt hat, war dann die Sache, das müsste ja genauso funktionieren, wenn wir praktisch Blinde das immer wieder tasten lassen oder wenn Blinde Dinge tasten und spüren in dieser Art und Weise, dass sie dann auch ihr Repertoire kriegen und das einfach im Gehirn abspeichern und auch das dann zuordnen können. Denn es ist ja definitiv nicht dreidimensional. Das ist nicht das, was das wahre Leben ausmacht, was hier zu sehen ist, sondern das ist eine Formensprache, ja, die für uns Sehende lesbar ist, für die Blinden nicht oder nur eingeschränkt lesbar ist. Ja. Aber wir sind dann schon zu dem Schluss gekommen, es handelt sich schon um einen Lerneffekt.
Habalobo, habalobo, ich verweis den Busen, bitz de Berge, Band, wo bo, da war o bunte Benny Bimsabal.
ich kabam, gib ich, nimm ich zu wen. Aber bei der Buche war es mir wie verbeste Wien. Ob und verwarte bist, aber auch der Bass wurde ein Warte bist, da war sie dich na Ball. Jappa, jappa. Ob heute bin aber, die wisst ihr besser, wo er weit. Jappa, jappa. Ob heute bin aber, die wisst ihr, wie der beste Bergebelle, die bin dabei. Sie bin nur Wurz, wie bin Eber, ich bin verwirrt, wie bin Gebär. Aber nur Bumslobo, sie bin ich kabal. Aber auf der Weg, hab was der Welt, drumum, hab ich. Selbstverständlich bin ich eben verfalsche Wendtabak. Jappa, jappa, ich bin die Wiese, beste Bümpe, Farabai. Jappa, jappa.
Zum Abschluss dieser Sendung über die Ausstellung vom Unsichtbaren berichtet Anna Kurt-Bozanis erneut über ihre Erfahrungen mit dem Sichtbaren. Danach, in einem kleinen Resümee, hören wir den sehenden Künstler Rainer Büttner über seine besonderen Erfahrungen mit dieser Art von Ausstellung.
Ob und warte bist du bis zu bumm, bis zu bumm, schluppus, abablabaus. Da bab de berabam, da bab de berabam, ich bin de bunke, ben aberabum. Le wegste wo ich bin, mir bitte bär, mappa, knu, bumm, o bumm. Abab de ban, abas de wufe, wird sie weg, se weg a bunde, wenn sie weit. Da was abaut, du wusste, bete, bim, ho, wofe, wund, die wird stabab, beberei, weit. Die wird rebefe, ben abun, sabam, abun, tabak, ich bin, ribi, nibi, nibi. Wenn man am alle best klappab, mir bitte mal weiter, bäm, abali, bi, bi, bi. Abab, tabak, bebege, bi.
Was ich ja spannend fand, war, dass Sie ja eigentlich auch sehr stark dann in dem visuellen Medium zusammengearbeitet haben. Und da wäre jetzt für mich natürlich spannend, wie Sie das als Blinde erlebt haben. War das für Sie möglich oder wo gab es da Probleme oder was hat sich vielleicht für Sie auch sogar geändert dadurch?
Ich habe unheimlich viel gelernt davon, muss ich einfach mal sagen, weil die Frau Rothamel, die arbeitet mit so Sachen wie Schatten zum Beispiel. Die hat ihre Bilder auf diesen MDF-Platten erarbeitet. Und das sind mehrere Schichten und die arbeitet damit Schatten und Licht. Und manche Dinge erkennt man überhaupt erst aus der Entfernung richtig, weil dann das Licht anders drauf fällt. Und das ist sowas, was ich mir erstmal ganz schwer nur vorstellen konnte. Und wo ich auch dachte, das kann überhaupt nicht sein. Als Relief kann man das aber doch tasten. Das stimmt nicht. Also man muss sich wirklich da richtig hart reinarbeiten. Das war für mich eine unheimlich große Erfahrung. Weil bisher habe ich gedacht, naja, Relief ist Relief und das kann ich tasten und ich bin halt geburtsblind und bin da relativ fit drin und bin da wirklich am Anfang an meine Grenzen gekommen. Musste mich da richtig reinarbeiten.
Ja, das ist sehr spannend.
Das zu verstehen. Ja, ich fand das sehr spannend.
Ja. Und hat das denn dann wirklich am Ende dann besser geklappt?
Es hat besser geklappt. Es gibt immer noch Dinge, wenn ich die in die Hand nehme, so Bilder von Frau Rothamel, wo ich denke, ich weiß nicht, was das ist. Gibt es immer noch. Aber trotz alledem, für mich war das eine Riesenerfahrung.
Ja, wie würden Sie das, diesen Lernerfolg beschreiben? Also was genau haben Sie gelernt zu verstehen durch das Tasten?
Ich habe begreifen müssen, dass Sehende wirklich einen komplett anderen Zugang haben zu Dingen. Ich habe immer gedacht, naja gut, was ich fühlen kann, das ist für jemand Sehendes vielleicht nicht ganz, ganz gleich, aber schon ähnlich. Also auch von der Vorstellung, die er dann davon hat. Und das stimmt nicht. Also das war für mich wirklich hochspannend zu erleben, dass Sehende bei manchen Dingen einen komplett anderen Blickwinkel haben. Ich habe gewusst, dass es das gibt vorher. Zum Beispiel haben wir ein Bild von Salvador Dali in unserem Wohnzimmer hängen. Da erkennt man erst in 7 Metern Entfernung, was es eigentlich ist. Und wenn man näher dran ist, sind es nur irgendwelche komischen Formen, die so zusammengehören. Auch ein schönes Bild ergeben, aber man sieht halt von weitem irgendwie einen Menschen. Man kann den dann erkennen. Aber das kommt nur durch die Schatten. Also ich habe gewusst, dass es das gibt und dass man das aber auch als Relief darstellen kann und mit diesen Schatten arbeiten kann, habe ich vorher nicht gewusst. Und auch, dass es für mich dann so schwierig zu erkennen ist. Also ich fand das hochspannend.
Das war eigentlich so ein bisschen, wäre jetzt so meine These, die ich mal so einfach in den Raum stelle, ein bisschen auch eine Art völkerkundliche Arbeit oder kulturwissenschaftliche Arbeit von Ihrer Perspektive aus, weil Sie ja doch eine fremde Kultur eigentlich dann erkundet haben, oder?
Genau, ist auch so.
Also hat das einfach so fürs Verständnis der anderen, der wir sehenden Menschen viel gebracht, denke ich mal, oder?
Ja, ganz viel.
Finde ich gut, ja.
Aber ich finde sowieso, diese gesamte Ausstellung, ich muss auch dazu sagen, die ist ja von der Aktion Mensch gefördert unter dem Motto Miteinander. Und das Motto ist wirklich in dem Fall sehr, sehr passend. Also, weil wir wirklich ganz viel jeder von jedem gelernt haben.
Ich habe ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht, weil wir permanent hier sagen mussten, anfassen. Die Menschen sind alle so in der üblichen Galeriedistanz an den Wänden entlang gegangen. Und jedes Mal, wenn wir gesagt haben, hier ist es anders als anderswo, hier dürfen Sie nicht nur, sondern Sie sollen sogar. Dann sind sie draufgestürzt und sofort war auch Gespräch da. Ja. Erstaunlicherweise. Also, es ist noch nie in einer Ausstellung so viel geredet worden wie in dieser hier. Es ist wirklich faszinierend, ja? Dass ganz viele Worte erzeugt werden. Das ist der riesige Unterschied dieser Ausstellung zu anderen Ausstellungen. Wir haben ja heutzutage als Künstler nichts mehr zu bieten, mehr oder weniger, weil wir alles schon kennen. Es war ja alles schon da und wir dürfen alles machen. Es gibt ja nichts, was irgendwie so. Und das heißt, die Besucher verhalten sich entsprechend. Ja? Es ist alles ziemlich uninteressant. Und bei dieser Ausstellung ist genau das nicht passiert. Hier ist genau das dazugekommen, was uns als Künstlern normalerweise in Galerien fehlt. Es ist genau das gekommen, dass sich die Leute mit den Sachen auseinandersetzen. Ganz intensiv. Und das ist sehr beglückend. Es ist sehr, sehr schön.
Der Verein Blinde und Kunst berichtete über die Ausstellung Vom Unsichtbaren. Diese Ausstellung kann man noch bewundern bis zum 22. März in Frankfurt in der Galerie Eulengasse, Seckbacher Landstraße 16 in 60389 Frankfurt. Ich bedanke mich bei allen, die diese Sendung möglich gemacht haben, allen Künstlerinnen und Künstlern, den sehbehinderten und blinden Interviewpartnern und Partnerinnen. Hiermit verabschieden wir uns von allen Hörerinnen und Hörern des Freien Lokalrundfunks Köln. Mein Name ist Siegfried Saarberg und diese Sendung lief von der Produktionsgruppe Blinde und Kunst. Ich wünsche noch allen eine gute Nacht. Ach, und ehe ich es noch vergesse, bitte halten Sie sich schon mal Ihren Terminkalender frei für einen Besuch unserer Ausstellung Art Blind, die vom 17. Mai bis zum 16. Juni stattfindet in Köln, in den Räumlichkeiten des Berufsverbands Bildender Künstler Köln, Stapelhaus Frankenwerft 35. Sehr empfehlenswert. Und nun noch einmal eine schöne, gute Nacht. Ihr Siegfried Saarberg.